Vielen Dank, Dani und Team, für das mit uns unterwegs sein in der Gegenwart Gottes. Und weißt du, so wie wir jetzt unterwegs waren, ich glaube, so dürfen wir die ganze Woche über unterwegs sein. Und ich wünsche mir, dass der Geist Gottes reden kann heute Morgen zu jedem zu uns, ob das die Lieder sind, ob das jetzt die Predigt ist. Deine Worte, Miriam, zum Anfang, ich glaube, sie waren so wertvoll. Sie zeigen uns, ja, Gott hat mehr. Hast du eigentlich schon gewusst, dass ein Mensch im Durchschnitt 16.000 Worte täglich spricht? Und jetzt kommt noch was Überraschenderes. Hast du eigentlich gewusst, dass es ein Mythos ist, dass Frauen mehr sprechen als Männer? Und hast du schon gewusst, dass die deutsche Sprache 23 Millionen Worte umfasst? Und ich war überrascht, 130 Millionen Menschen sprechen Deutsch als Muttersprache. Aber keine Angst, ich bin hier ja nicht im Deutschunterricht, sondern im Gottesdienst. Und deshalb werde ich da nicht weitermachen. Aber es bewegt mich seit einiger Zeit, dass Worte Macht haben. Worte haben Macht und darum wird es auch heute Morgen so in der Predigt gehen. In der Vorbereitung hat es mich beschäftigt, dass Gott manchmal seinen Kindern große Dinge anvertrauen möchte, aber wir können es vielleicht nicht ergreifen, weil es für uns so eine Schuhnummer zu groß ist. Ich musste dabei an Zacharias denken, an Priester, der Gott über alles liebte und jetzt begegnet ihm so der Engel Gottes und bringt so eine gute Nachricht, eigentlich eine Segensnachricht in sein Leben, nämlich, dass er und seine Frau Elisabeth mit einem Kind beschenkt werden würden. Und was war seine Antwort? Worte des Unglaubens. Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Ich meine, ich wundere mich, ich weiß nicht, wenn der Herr mir heute Nacht im Traum erscheinen würde und würde das zu mir sagen. Vielleicht ging es mir ja auch so mit dem Zacharias, ne? Er konnte einfach nicht glauben, was Gott ihm schenken wollte. Und bevor er noch weitere dumme Aussagen traf, hat Gott ihm in seiner Gnade für ein paar Monate so die Stimme weggenommen. Und dann musste ich an den David denken, der gegen einen Goliath kämpfte, ein kriegserfahrener Kerl, dreimal so groß wie er, der ihm in der Kampfbegegnung im Namen seiner Götzen und Götter fluchte. Und was sagt David da drauf? Wir lesen es, ich glaube, es ist an der Wand, ja. David sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Sichelschwert, also schwer ausgerüstete, schwere Kampfausrüstung. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr mir überantworten, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Da steht so ein Teenager, der keine Soldatenausbildung hat, ohne Rüstung und sonst was vor einem riesigen, kampferfahrenen Kriegsmaschine, sage ich mal. Aber er spricht Worte des Gottvertrauens, des Glaubens aus. Warum kann er das tun? Weil er seinen Gott kennt. David hat sich nicht einfach Mut angeredet und es war auch nicht positives Denken. Nein, er wusste, mein Gott ist größer, er wird handeln. Was David hier aussprach, waren Worte des Glaubens, des Wortvertrauens, dass das Handeln Gottes in dieser Situation hineinkommt und er hat es proklamiert. Paulus kann proklamieren, dass nicht die Umstände in seinem Leben die Herrschaft haben, sondern die Kraft Jesu. Und wir lesen im 2. Korinther 12, Vers 10, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Ein Wort in die Bibel hineingeschrieben für dich und für mich. Und wenn du Misshandlungen und andere schwierige Situationen in deinem Leben erlebst, dann wähl dir diesen Vers zum Wahlspruch und proklamier ihn über deinem Leben. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Nicht, weil du stark bist, nicht, weil du dir irgendwas Gutes zuredest, sondern weil dein Gott in dir lebt und in dir wohnt. Wisst ihr, diese Männer, sie waren nicht einfach nur blind für die Realität. Nein, sie sind uns Vorbild mit unseren Herzen und mit unseren Worten auf einen Gott zu schauen, der größer ist, größer als die Lebensumstände, größer als unser gesellschaftlicher Zustand, größer als sonstige Berge, die sich vielleicht in deinem und in meinem Leben so auftun mögen. In der Vorbereitung auf diese Predigt hat mich auch Oder war ich auch erinnert an dieses Bild des, für die regelmäßigen Gottesdienstbesucher, ihr wisst mehr, das Anfang dieses Jahres in unserer Mitte war, von diesem Stein und von diesen Durchbrüchen, die Gott schenken möchte. Und ich glaube, dass jeder von uns an der einen oder an der anderen Stelle einen ganz persönlichen Durchbruch braucht. Und ich wiederhole, jeder von uns, und ich setze ein Ausrufezeichen dahinter, weil keiner von uns ist perfekt. Wir alle haben unsere Herausforderungen, wir alle haben unsere Baustellen, du und ich. Ja, wir brauchen Durchbrüche. Und Gott hat uns diesen Eindruck zugesprochen, dass auch bei uns, weil er sich auch bei uns Durchbrüche wünscht, er möchte, dass du und ich, dass wir frei sind von Gebundenheiten, die uns zurückhalten, das Leben in der Fülle zu ergreifen, wie es Jesus für uns hat. Er wünscht sich einen Durchbruch hinein in deine Ehe, Heilung in Eltern- und Kinderbeziehungen hinein und umgekehrt, Freiheit von Suchtgefangenschaften und ein Loslassen von Bitterkeit. Und ich muss gar nicht weiter aufzählen, du selber kennst die Bereiche, in denen du nicht in der Freiheit lebst, die Gott für dich möchte und sich wünscht. Ich sage dir heute Morgen, Gott wünscht sich Durchbrüche für dich. Und als ich so mich vorbereitet habe, stand mir auch ein Bild vor Augen von Menschen, die isoliert in einer Grube waren. Und eine Hand wurde ihnen gereicht und mancher hat sie ergriffen und mancher blieb in der Grube. Und ich wünsche dir, dass du aktiv wirst und dass du sagst, ja, ist es nicht gut, dass der Herr mir die Hand in meine ganz persönliche Grube entgegenstreckt und dass er sich rausholt, aber ergreif die Hand, die dir gegeben ist. Und so wie ich Gott kenne, weiß ich, dass er in unserer Grube uns nicht übersieht. Vielleicht fühlst du dich so, aber er streckt dir die Hand entgegen. Vielleicht in der Predigt heute, vielleicht in einem der nächsten Sonntage, vielleicht in einem persönlichen Gespräch, das du möglicherweise sogar initiieren solltest. Lass dich ermutigen, aktiv zu werden und die Hand Gottes zu ergreifen, damit mehr von Gott in deinem Leben Realität wird. Und sicher sind die Gedanken, die ich heute Morgen in unserer Mitte stellen möchte, nicht die Lösung für jeden von uns, aber ein Impuls zu manchem von uns. Und eben ein weiterer Schritt aus der Grube, aus unserem Unmöglich herauszukommen, ist es, dass wir Acht haben auf die Worte. Auf die Worte, die wir aussprechen oder die wir von anderen ausgesprochen an uns heranlassen. Wenn wir uns anfangen, uns eins zu machen mit der Hoffnungslosigkeit der Arztdiagnose oder dem Unmöglich in einer Lebenssituation, wenn wir uns einfach verlieren im Selbstmitleid und denken, dass wir die Allerärmsten sind und das größte Opfer oder wenn wir auf unsere Finanzen schauen und von den Umständen her das Negative akzeptieren, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn diese Dinge in unserem Leben auch geschehen. denn es ist nicht möglich. Du kannst nicht Hoffnungslosigkeit aussprechen und gleichzeitig ein Wunder erwarten. Achte auf deine Worte. Lass dich heute Morgen ermutigen, diese Dinge gemeinsam mit deinem Gott anzuschauen, der größer ist. Lass uns Menschen sein, die Leben und Kraft in die Hoffnungslosigkeit hineinsprechen. Und wenn dir die Kraft alleine fehlt, dann such dir jemanden, mit dem du gemeinsam Gottes gute Gedanken in deine Lebensherausforderungen hinein proklamieren kannst. Fordert uns nicht das Wort Gottes immer wieder dazu auf? Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar werde. Johannes 14, Vers 13 lesen wir das. Nein, dabei geht es in keiner Weise um Name it und Claim it und Wohlstandsevangelium oder sonstiges. Nein, es geht darum, den Willen Gottes für meine Lebenssituation zu suchen und dann auf diesen Willen zu stehen und Gottes Handeln zu erwarten. Wenn wir Gott mit unseren Worten klein machen, dürfen wir auch uns nicht wundern, wenn nichts Großes in unserem Leben geschieht. Unsere Worte sind wie ein Spiegel für unser Herz. Und das werden wir nachher noch ein bisschen genauer beleuchten. Weißt du, Worte sind wie Samen, den wir ausstreuen und aus dem in unserem Leben Bäume wachsen, die den Worten entsprechende Früchte tragen. Worte, die andere in unser Leben hineingesprochen haben. Worte, die wir über uns selbst aussprechen und eben auch Worte, die wir über andere aussprechen. Denn die Bibel sagt uns, dass Leben und Tod in der Macht unserer Worte liegen. Lasst uns einen Moment nehmen, und das ist so der Schlüsselvers für die Predigt heute Morgen, in diese Verse aus Sprüche 18, 20 bis 22 hineinzuschauen. Im Vers 20 lesen wir, von der Frucht seines Mundes nährt sich der Leib des Mannes und er wird gesättigt mit dem, was seine Lippen ihm einbringen. Ich sag's mal ins Neudeutsch übersetzt mit anderen Worten, die Qualität deines Lebens ist so gut wie die Worte, die du redest. Und schau mal in dein Leben hinein und du wirst feststellen, ja, es stimmt, das ist wahr. Und dann geht's weiter in Vers 21. Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt und wer sie liebt, wird von ihrer Frucht essen. Unsere Worte, sie bringen entweder die Frucht des Todes oder die Frucht des Lebens hervor. Ich denke, wir alle wissen, wie wertvoll es ist, Trost und Ermutigung und Zuspruch zu empfangen. Aber wir wissen auch, aus eigener Erfahrung wahrscheinlich, wie verletzend und zerstörend Worte sein können. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, es geht nicht darum, dass Gottes Herz von unseren Worten bewegt wird und er tut, was wir sprechen, sondern darum, dass unser Herz von dem Willen Gottes bewegt ist und wir dementsprechend reden. Und das ist auch der Unterschied zu den Gedanken des Wohlstandsevangeliums. Nicht, was wir wollen, sondern was er will, soll unser Herz und unser Leben bewegen und stimmen. Und ich entdecke in meinem eigenen Leben, dass ich mir manchmal gar nicht bewusst bin, welches Gewicht diese ungefähr 16.000 Worte, Regina würde wahrscheinlich sagen, bei dir sind es mindestens 24.000, die ich tagtäglich spreche, im Leben anderer haben können. Und dann kommt der Vers 21 und da war ich verwundert. Da lesen wir nämlich, wer eine Frau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und Wohlgefallen erlangt vom Herrn. Da habe ich mir gedacht, na, die ersten beiden Verse, die passen ja schon, aber der gehört irgendwo anders hin, oder? Und als ich mich so vorbereitet habe und die Verse 20 und 21 gelesen habe, habe ich wirklich schauen müssen, wo passt denn jetzt dieser 22. Vers dazu? Aber in der Regel stimmt der Kontext der Bibel schon irgendwie zusammen. Aber ich glaube, Gott wusste schon, warum er diesen Vers genau nach den Worten von Leben und Tod da reingeschrieben hat. Was Gott uns Männern hier sagt, und ich glaube, der Vers gilt genauso gut, natürlich auch umgekehrt, und wir können ihn auch in alle Beziehungen anwenden, über unsere Ehebeziehungen hinausgehend. Die Menschen, die ich in dein Leben gestellt habe, sie sind ein echtes Geschenk von mir, weil du so wichtig, so wertvoll, so bedeutungsvoll für mich bist. Und es muss gar nicht nur der Ehepartner sein. Unsere Zunge hat einen entscheidenden Anteil daran, in welchen Beziehungen wir zueinander leben. Und es liegt in deiner Hand, ob du Leben oder Tod in die Beziehung zu deinem Ehepartner hineinsprichst, in die Beziehung zu deinen Eltern hineinsprichst, zu deinen Kindern hineinsprichst. Wie oft ist es mir schon begegnet und ich füge hinzu, auch selber schon passiert, dass abfällig übereinander geredet wurde, dass Streitgespräche tiefe Wunden geschlagen haben und du sagst vielleicht, Mensch Harald, du hast keine Ahnung, wie schwierig meine Beziehungssituation gerade ist. Aber lass dir heute Morgen sagen, für deinen Schmerz in deinen Beziehungen gibt es Heilung am Kreuz. Für dein sündhaftes Verhalten und vielleicht auch negative Worte, die du ausgesprochen hast, gibt es Vergebung von deinem Herrn. Aber ob Leben oder Tod in deine Beziehungen, in deine Finanzen, in deinen Arbeitsplatz, in deine Kinder hineingesprochen wird, das liegt in deiner Hand oder um genauer zu sein, in deinem Mund. Ich mache uns Mut, dass wir heute Abend oder heute Nachmittag oder vielleicht gleich nach dem Gottesdienst einen Moment Zeit nehmen, um all die guten Eigenschaften unseres Ehepartners oder vielleicht einer anderen Person in deinem Leben aufschreiben. Und du einfach anfängst, Gott für diese Dinge zu danken. Und vielleicht in einem zweiten Schritt die Gründlichkeit oder die Flexibilität oder die Vergebungsbereitschaft oder auch, was es immer ist, ihr oder ihm gegenüber ausdrückst. Die drei Worte waren aus meiner Liste. Ich stelle für mich immer wieder fest, wenn ich nur nörgle, wenn ich nur motz, wenn ich nur meckere, ich schließe einfach eine Tür. Und ich bin dankbar, dass Reginas Selbstbewusstsein durch viele ihrer persönlichen Gottesbeziehungen so solide geworden ist, dass er da manches von mir aushalten konnte und trotzdem heil geblieben ist oder auch wieder geworden ist. Aber ich weiß, wo ich Gutes rede, spreche ich Leben in unsere Herzen hinein. Unsere Herzen, sie verbinden sich. Segen und Fluch ist in der Macht unserer Worte. Und kann es sein, dass unser Ehepartner oder vielleicht unsere Beziehungen, die wir leben, zumindest ein Stück weit so sind, wie sie sind, weil wir entweder Negatives oder Positives über diese andere Person sagen und aussprechen? Öffnen wir durch unsere Worte eine Tür des Segens füreinander oder zerschlagen wir sie durch unser Reden? Wisst ihr, es ist so einfach, in Beziehungen durch unsere Worte Brücken abzubrechen, Distanzen zu schaffen oder wachsen zu lassen. Aber ich glaube, es gibt einen Satz, dessen Worte unsere Herzen immer und immer wieder zueinander bringen. Und darin war mir Regina immer ein Riesenvorbild, weil sie ist einfach manchmal schneller als ich. Und dieser Satz lautet: Ich habe einen Fehler gemacht, bitte vergib mir. Worte sind nicht nur mächtig, wenn sie verletzen, sie können kostbar sein und Hoffnung schenken, ermutigen, Wahrheit in Illusionen hineinbringen und Leben und Segen vermitteln. Gibt es nicht etwas Schöneres, als demjenigen, den wir lieben, zu sagen, was wir für ihn empfinden und wie viel er uns wert ist? Und ich unterstreiche ganz dick, das gilt nicht nur für unsere Ehepartner. Sagen wir unseren Kindern, wie wertvoll sie für uns sind? Sagen wir unseren Eltern, wie sehr wir sie schätzen? Sagen wir Freunden, dass wir so dankbar sind, dass wir sie kennen? Und da könnten wir weiter und weiter gehen. Dieses Prinzip, ich glaube, es geht nicht nur über unsere engsten Beziehungen, es bewegt mich, wie wir in den Generationen miteinander sprechen. Wie sprechen wir über Ältere, nicht nur in der Familie, darüber hinausgehend? Wie sprechen wir über Kinder? Sprechen wir über andere Generationen als die, in der wir leben, mit Achtung und Wertschätzung? Warum? Weil Gott uns zusammengestellt hat als unterschiedliche Generationen, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Denn die Dinge, die in unseren Generationen sind, in unseren Gedanken sind, werden unsere Worte sein und unsere Worte werden sich in unserem Handeln ausdrücken. Gott hat uns in den Generationen zusammengestellt, um einander zu segnen, zu ermutigen, zu ergänzen, füreinander da zu sein. Lasst uns darauf achten. Gerade als Gemeinde Jesu, lasst uns darauf achten, dass uns der Feind nicht einfach diesen Schatz des Segens in unserem Miteinander rauben kann. Ich weiß, manch einer in unserer Mitte wünscht sich Kinder und ich möchte das ganz deutlich sagen, du bist überhaupt nicht gemeint. Es tut mir leid, wenn du sie noch nicht gekriegt hast. Und gerne beten wir auch dafür, dass du Kinder kriegen kannst, wenn du das möchtest. Aber ich möchte einen anderen Punkt ansprechen und das hat mich sehr bewegt. Ich habe mir überlegt, kannst du das bringen, in einer Predigt sowas zu sagen? Aber ich habe den Eindruck, dass es geistgewirkt ist und deshalb sage ich es und vertraue, dass es niemanden verletzt. Ich weiß auch, dass viel zu viele von uns denken, Kinder zu haben oder nicht zu haben, ist einfach schlichtweg unser Entschluss. Passt es im Moment in die Karriere? Passt es überhaupt in diese Zeit? Kriegen wir überhaupt noch Kinder? Kann man das überhaupt noch haben? Und so weiter und so weiter. Die Statistik letzte Woche ist ja gekommen von 1,57 auf 1,37 sind die Kinderzahlen abgesunken pro Frau. Ich glaube, und das möchte ich heute Morgen auch deutlich machen, können wir verstehen, dass Kinder ein Ausdruck des Segens Gottes hinein in unser Leben sind? Und ich möchte in keiner Weise in deine Familienplanung hineinfunken. Und doch möchte ich dich ermutigen, darüber nachzudenken, ob unsere Entschlüsse von einer gesellschaftlichen Entwicklung abhängig sind und entspringen oder ob wir sie vom Herzen Gottes her empfangen. Gott, wann hast du für uns als Ehepaar Nachwuchs angedacht und nicht, wann passt es in meine Karriereplanung? Versteht ihr den Unterschied? Ich glaube, das drückt sich aus, wie wir über eine andere Generation denken, auch da hinein. Gott hat uns Eltern eingesetzt, um unseren Kindern zu zeigen, wie Gott ist. Und in Israel war es üblich gewesen, dass Väter ihre Kinder vor dem Herzen Gottes bewegten und von ihm einen Segen empfingen, den sie ihren Kindern zugesprochen haben. Und ich erinnere mich, als ich mich entschlossen habe, nicht die Firma meiner Eltern zu übernehmen, sondern in den vollzeitlichen Dienst und dann in der Folge dessen auch später in die Mission einzusteigen und dort meinen Berufungsweg zu gehen, konnte mein Vater daran überhaupt nichts Gutes mehr finden. Ich erinnere mich, wie ich plötzlich anfing, alles Mögliche zu unternehmen, um irgendwie den Zuspruch von meinem Vater zu empfangen für meinen Lebensweg. Ich habe mich gesehnt nach einem väterlichen Segen hinein in mein Leben. Und ich werde diesen Vormittag in einem unserer Gebetsräume in Cebu nie vergessen, wo ich dann eine Begegnung mit dem Vater im Himmel hatte und Gott mir zugesprochen hat, Harald, auch wenn es deinem Vater nicht gelingt, weil deine Pläne nicht in seine Pläne passen. Harald, ich bin dein Vater. Harald, ich bin der, der für dich sorgt. Harald, du musst mir nicht beweisen, dass du liebenswürdig bist. Ich liebe dich, wie du bist und ich habe Freude an deinem Leben. Diese Worte des Vaters im Himmel, die haben mir Identität gegeben. Die haben tief in meinen Geist hineingewirkt. Und an einem Vormittag war vieles von meinem Bemühen zu kämpfen, um Gott zu gefallen, Akzeptanz von meinem Vater zu kriegen, sie waren einfach abgefallen. Aber ich möchte dich als Vater ermutigen, überleg dir, wo kann ich, wie kann ich Segen in das Leben meiner Kinder hineinsprechen? Und ich füge hinzu, Segen ist nicht nur ein Gebet. Es kann ein Wort der Anerkennung sein. Es kann ein Wort der Ermutigung sein. Vielleicht kennt dein Kind Jesus gar nicht, aber du kannst es trotzdem segnen, indem du Dinge bestätigst, die du siehst und wertvoll erachtest in seinem Leben. Oder die du glaubst, dass sie in seiner Zukunft geschehen werden. Lass dich ermutigen, als Vater oder auch als Mutter natürlich, deine Kinder vor dem Herzen Gottes so zu bewegen. Uns Eltern ist ein Schlüssel in die Hand gegeben, um Botschafter des Segens Gottes hinein in uns das Leben unserer Kinder zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass einer der größten Schätze, die wir empfangen können, der Segen eines Vaters ist. Vielleicht sitzt du jetzt im Gottesdienst und du denkst, ja, stimmt, solche Worte hätte ich auch gerne gehört. Aber alles, was ich kenne, sind Worte, die mein Leben limitiert haben. Aus dir wird nie was. Du bist zu dick oder zu dünn oder zu groß oder zu klein. Du hättest ein Junge sein sollen oder ein Mädchen. Das kannst du nicht. Oder weißt du, eigentlich haben wir dich gar nicht erwartet, weil wir haben ein Haus gebaut. Oder. Und wenn wir solche Worte oft genug hören, kann es geschehen, dass sie wie eine Saat in unserem Leben etwas hinterlassen. Und nicht nur eine bittere Wurzel, sondern ein Baum, der bittere Früchte trägt, in unserem Leben aufwächst und uns limitieren. Weißt du, wenn wir solche Worte hören, egal von wem, es müssen auch nicht nur Eltern sein, haben wir die Wahl, ob wir ihnen Glauben schenken oder nicht. Die Wahrheit über deinem Leben und meinem Leben ist das, was Gott über dich denkt und sagt und was für ihn von Bedeutung ist. Lass dich ermutigen, negative Worte, die über dir gesprochen werden, ans Kreuz zu bringen und dort abzulegen, dort loszulassen. Und nur wenn du Altes loslässt, kannst du auch Neues empfangen. Und höre dann auf die Worte deines himmlischen Vaters und erlaube ihm in dein Leben hinein Würde und Wert, Liebe und Anerkennung zu sprechen. Und dann bin ich bei den Worten, die wir vielleicht auch über uns selbst aussprechen. Weißt du, Worte haben Macht nicht nur über das, was wir zu anderen sagen oder andere zu uns sagen, sondern wir sprechen oft gedankenlos, ohne es zu wissen, Flüche in unser eigenes Leben hinein. Im Fränkischen, wo ich ja unüberhörbar herkomme, wenn irgendwas nicht klappt, ist man ganz schnell dabei zu kommentieren, Mensch, ich bin doch ein Depp. Im Bayerischen ist ein Depp was anders wie in Baden-Württemberg, das habe ich auch schon festgestellt. Aber ist das wirklich, wie Gott mich sieht? Nein, es ist eine Lüge. Im Psalm 139 sagt David, dass er wunderbar gemacht ist und Gott schon vor meiner Entstehung über mein Leben nachgedacht hat. Wisst ihr, manche von uns nehmen ganz unbeabsichtigt vielleicht Krankheiten in ihren persönlichen Besitz, indem sie von ihren Schmerzen im Knie sprechen, von ihrem Kopfweh oder ihrem Rücken oder ihrem Gicht oder was sie auch immer vielleicht haben. Ihre Migräne definieren. Und dann wundern wir uns, wenn wir nicht gesund werden. Ich sage es nochmal, du kannst nicht Krankheit proklamieren und Heilung erwarten. Sprich die Dinge aus, die das Herz Gottes über dir bewegen und nicht einfach deine Gefühle und Empfindungen, dass sie so rausplapperst. Ja, vielleicht nicht, dass es dir geht wie den Zacharias, dass du mal 9 Monate nicht mehr schwätzen kannst. Ne? Nein, Spaß. Es ist mir in unserem Dienst unter Straßenkindern immer wieder begegnet, dass Jugendliche mir sagen, weißt du Harald, es wäre besser gewesen, ich wäre nie geboren worden. Und du musst kein Straßenkind sein, um in einer Lebenskrise einen Todeswunsch zu äußern. Ich habe das in der Seelsorge immer und immer wieder mal gehört. Und weißt du, dass du mit solchen Aussagen einen Geist des Todes in dein Leben einlädst? Der Feind liebt es, dass wir durch unüberlegte Aussagen in Gebundenheit hineinkommen. Lass dich ermutigen, niemals negativ über dich zu reden oder zu denken. Ja, du hast vielleicht schlechte Entscheidungen getroffen oder du hast sogar in einer Sache sündhaft gehandelt. Das müssen wir nicht gut reden, versteht mich richtig. Aber dafür gibt es Buße und Umkehr. Aber achte darauf, dass dein Handeln und deine Identität zwei verschiedene Dinge bleiben. Du kannst etwas Schlechtes tun, aber das bedeutet nicht, dass du schlecht bist. Du in deiner Identität bist wichtig und wertvoll und bedeutungsvoll vor deinem Gott. Und das wird sich nie ändern. In den Augen Gottes bleibst du wertvoll. In deinem Leben zählt vor ihm, dass er alles für dich gegeben hat, dass er einen Plan hat für dein Leben, dass er dir das Leben von Anfang an gegeben hat und er ist es, der ihm auch ein Ende setzen wird. Und wenn du über deinem Leben Lügen von Dummheit oder Unvermögen, Lügen von Krankheit in persönlichen Besitz nimmst, Lügen von Todeswünschen vielleicht ausgesprochen hast, dann lass dich ermutigen, einfach zu deinem himmlischen Vater zu gehen und ihm zu bekennen, dass es dir leid tut, dass du solche Lügen Glauben gegeben hast oder dass du aus impulsiven Gefühlen heraus Dummes ausgesprochen hast und bekenne die Wahrheit. Weißt du, das Wort Gottes ist dabei immer eine richtig gute Anleitung. Und ich mache dir Mut, zum Beispiel Psalm 118, Vers 17 über deinem Leben zu proklamieren. Dort heißt es, ich werde nicht sterben, sondern leben und von den Taten des Herrn erzählen. Petrus hatte in seiner Angst Jesus vor dem Hahnenschrei dreimal verleugnet. Und es hat ihn, ich nenne es mal so, in eine tiefe Depression gebracht. Und er ging hinaus und weinte bitterlich, lesen wir in der Ostergeschichte. Und als der auferstandene Jesus am Seeufer mit Petrus spricht, stellt er ihm dreimal diese Frage: Petrus, hast du mich lieb? Und ich denke, dass Jesus Petrus herausfordern wollte, jeder dieser negativen, lügenhaften Aussagen mit einer Proklamation der Wahrheit zu ersetzen. Und deshalb ist es am Ende bedeutsam, was sagt eigentlich Gott über dich und dein Leben? Jesus wurde bei der Versuchung in der Wüste intensiv mit den Lügen des Feindes bedrängt. Und in Matthäus 4, Vers 4 gibt er uns einen Schlüssel, wie wir mit diesen Dingen umgehen können. Wir lesen dort, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. In den Worten Gottes liegt Leben. Wegweisung, Heilung, Wiederherstellung, Errettung. Und deshalb mache ich uns Mut, dem Wort Gottes in unserem Herzen Raum zu geben, aus der persönlichen Begegnung mit deinem Gott Kraft zu schöpfen. Denn nur wer die Wahrheit kennt, kann die Lüge zurückweisen. Und darin ist mir Jesus ein Beispiel. Lasst uns aus dieser Perspektive den Gott über unserem Leben proklamieren, der er wirklich ist. David hat uns im Psalm 91 zum Beispiel so ein echtes Beispiel gegeben. Er sagt in den ersten beiden Versen, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung. Du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Lass dich ermutigen, diesen ganzen Psalm jeden Abend über deinem Leben zu proklamieren, bis die Wahrheit seiner Worte in deinem Leben Wurzeln geschlagen hat. Und vielleicht brauchst du einen anderen Vers, vielleicht lernst du den Psalm 23 mal auswendig, wenn du nicht schon kannst. Und du proklamierst ihn wieder und wieder und wieder hinein in dein Leben, hinein in deine Situation. Und du entschließt dich, dass du nicht glaubst, dass du ein Depp bist oder dass du nicht die Krankheit über dir ausrufst, sondern die Heilung. Kraft unseres Gottes, dass du nicht glaubst, dass du untergehst in diesen Lebensbergen, die sich vor dir auftun, sondern dass dein Gott größer bist und du mit ihm über Mauern springen kannst. Und das muss ich schauen, wo ich bin. Lass uns Menschen sein, die lernen, in ihrem Herzen mit ihren Worten eins zu sein und den guten Dingen, die Gott in unser Leben legen möchte, eins zu werden. Wenn das Wort Gottes in Jeremia 17, Vers 7 bis 8 sagt, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und seine Wurzeln zum Bach hinstreckt, denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Dieses Wort wurde sogar zweimal in die Bibel geschrieben. Im Psalm 1 kennen wir es ja nochmal. Zusagen, die uns in das Wort Gottes hineingeschrieben sind. Zusagen, damit du dein Herz an ihm festmachen kannst und auf einem festen Grund stehst und nicht irgendwelche Lebensereignisse dich umwerfen. Du bist gerufen, ein Mensch zu sein, der Leben spricht, der die Wahrheit glaubt und der das Wort Gottes über seinem Leben ergreift. Sei gesegnet, in dieser Weise einen Unterschied zu machen, in diesen sehr unwägbaren Zeiten, in denen wir stehen, ist dir ein Fundament im Wort Gottes gegeben. Und ich möchte am Ende, ich habe schon eine ganze Nummer überzogen, aber ich habe es vorher schon angekündigt, ich möchte dich einladen. Vielleicht ist es für dich dran heute Morgen, dass du sagst, ja, ich habe Worte über andere geredet. Gott, ich brauche deine Vergebung. Ja, ich habe negative Dinge über meinem Leben geglaubt. Ich brauche da Vergebung und ich muss mich da lösen davon. Vielleicht sagst du, ja, ich habe zu mir selber Dinge gesagt, die waren echt nicht gut. Dann lasst uns einen Moment nehmen, wo wir vielleicht aufstehen als ein Bekenntnis dessen, dass wir uns loslösen möchten von diesen alten Wegen, in denen wir gegangen sind. Und lass uns entscheiden und ich will ergreifen, was das Wort Gottes über mir sagt. Und ich würde gerne noch für dich beten. Wenn es dich angesprochen hat, dann steh doch jetzt auf und bring es als einen Ausdruck vor der unsichtbaren Welt für dein Wort, dein Leben. Zeig es, dass du gemeint bist und dass du Veränderung suchst. Nimm diesen Moment der Stille ganz für dich zwischen dir und deinem Gott, bevor ich bete. Und Vater im Himmel, ich danke dir für jedes stille Gebet, das jetzt zu dir aufgestiegen ist. Aus einem aufrichtigen Herzen zu dir hinkommt. Du liebst solche Gebete und du liebst hineinzukommen in unsere Nöte. Du liebst es, aus unseren Gebundenheiten Freiheit zu schenken. Und du liebst es, in unsere Schwachheit deine Kraft hineinzubringen. Du liebst es, wenn Menschen dir Herzen hinhalten und sagen, ich weiß nicht, wie sich das ändern soll, aber ich rechne mit dir. Und deshalb spreche ich hinein dein Leben in das Leben meiner Brüder und Schwestern heute Morgen. Komm, Geist Gottes, und berühre du jedem, die zu Hause am Bildschirm sind und auch die hier im Raum sind. Komm und bring du deine Freiheit. Komm und bring deine Fülle hinein in unser Leben. Wir rechnen mit deinen Durchbrüchen an diesen Baustellen, an denen wir stehen. Wir brauchen dich, Geist Gottes. Und dein Leben. Und wir empfangen dich. Und ich segne jeden einzelnen meiner Brüder mit einem Glauben, der sich aufmacht, deinem Wort in allererster Linie Priorität, Glauben zu geben, darauf zu stehen und deine Worte über seinem Leben zu proklamieren. Und so segne dich Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.